Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen zum Premium Leaders Podcast. Ich bin Mario Schmidt, der Moderator und Host. Und auch wenn der eine oder andere zu ganz unterschiedlichen Zeiten diesen Podcast hört, sage ich Mahlzeit und auch noch besser guten Appetit. Denn mein heutiger Gast ist ein echter Sternekoch. Und nicht nur das, bekannt wurde er als jüngster Michelin-Sternekoch Deutschland und als langjähriger Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Willkommen, lieber Holger Stromberg.
Vielen Dank. Schön, dich zu sehen, Mario.
Lieber Holger, am Essen wird es bestimmt nicht gelegen haben, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM so früh ausgeschieden ist. Was steht denn bei solch Top-Sportlern auf der Menükarte?
Ja, im Grunde genommen ist Fußball ja ein Ausdauersport. Das heißt, es ist schon kohlenhydratlastig. Bei den, um mal eine andere Nation zu nennen, bei den Engländern hatte ich das Gefühl, Thomas Tuchel hat die Kohlenhydrate wieder mal vom Speiseplan gestrichen. Da war ja nach 60 Minuten der Stecker gezogen. Ja, am Ende des Tages schießt Ernährung keine Tore, aber es sind die vielen kleinen Stellschrauben, die du eben hast, um so eine Mannschaft zu einem Team zu formen und dann natürlich jede einzelne Persönlichkeit darin, jeden einzelnen Spieler optimal vorzubereiten, und dann müssen eben alle Stellschrauben sauber gezogen sein. Ja? Und dann ist natürlich auch immer Ernährung noch ein Stimmungsthema, aber ich sag jetzt mal, da habe ich großes Vertrauen in Anton Schmaust und sein Team, dass er für die gute Stimmung auf dem Gaumen schon sorgt.
Ja, ja, wenn wir schon mal Thomas Tuchel nennen, da gibt es ja ein paar Zungen, die behaupten, der hatte heute Abend wieder mal einen großzügigen, der hat eine Olive geteilt. Was hast du denn zu deiner Zeit als Koch der Nationalmannschaft am liebsten geköchelt zum einen, und was war das Leibgericht der Kicker, also zu deiner Zeit? Vielleicht hat sich da auch was geändert.
Na, ich fange mal mit dem Zweiteren zuerst an. Es war dieser Miracolix-Milchreis, ne? Also das war so ein bisschen, ja, ein Stück weit auch dieser Aberglauben, der ja auch in so einer Mannschaft oft noch verfängt. Und den habe ich versucht auszumerzen, ne? Weil ich finde einfach, das Aberglauben nichts zu tun. Aber klar, so ein bisschen freisprechen kann sich keiner von, selbst ich nicht. Aber das war sicher so ein bisschen dieser liebgewonnene Milchreis. Aber klar, 23 Spieler, 23 Vorlieben, 23 Geschmäcker. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, der ist relativ. Also jeder hat eben nun mal einen anderen. Aber was ich gekocht habe, war in erster Linie erstmal totaler Budenzauber. Also ich wollte einfach erstmal zeigen, was kann ich denn überhaupt alles, um abzulenken, also Ablenkungsmanöver quasi von den Buffets, die ich da vorgefunden habe. Um dann natürlich auch die Geschmäcker zu entwickeln und das, was tatsächlich viele und einen guten Nährstoffmix liefert, dann tatsächlich zu etablieren. Und da braucht man eben auch ein paar Jahre dazu. Und so war ich dann eben 10 Jahre dabei und das ist mir auch gelungen. Und dieser Budenzauber ging los mit ganz kleinen Vorspeischen. Da tischte ich immer 5 bis 10 verschiedene Varianten auf. Und das ist natürlich was anderes, wenn du jemandem so eine kleine Speise gibst, ja, als wenn du gleich so eine ganze Schüssel dahin stellst. Das ist bei Kindern übrigens auch so, den Teller nicht zu voll machen. Ja, das hat viel mehr Begehrlichkeit und es überfordert einen nicht. Und diese Überforderung, die darf nicht sein, sondern die Unbegeisterung muss sein. Und so habe ich dann dem einen oder anderen Probiermuffel einfach so einen Teller in die Hand gedrückt und habe gesagt, Mensch, ich habe mir jetzt hier wieder für euch 14 Stunden die Beine im Bauch gestanden. Ja, du probierst das jetzt einfach bitte. Ja. Und das haben die dann auch gemacht. Und so konnten wir über viele Monate und Jahre dann natürlich gemeinsam zusammenwachsen und auch am Ende des Tages ich die richtige Auswahl am Buffet treffen.
Ja, den ersten Tipp haben wir schon mitgenommen. Vielfalt ist wahrscheinlich auch das A und O und die Möglichkeit zu geben, auch mal was anderes auszuprobieren, ohne ich muss das essen, sondern vielleicht ich will das essen. Aber wie bist du denn zum Kochen gekommen? Weil du deiner Oma über die Schulter geschaut hast und hast gesagt, Mensch, diese typische Hausmannskost gefällt mir und ich will es nur besser machen? Oder wie bist du letztendlich dann Sternekoch geworden?
Ich bin tatsächlich wie Obelix ins Fass gefallen, also in den Suppentopf. Ich bin Kind einer Gastronomendynastie und tatsächlich mit der Oma im Keller noch die Sau geschlachtet. Also ich habe sie nicht geschlachtet, aber ich habe das Blut gerührt und habe da sehr viel Respekt gelernt, schon sozusagen als Kleinkind. Bin in Küchen groß geworden, meiner elterlichen Betriebe. Und wenn andere mit Fußbällen oder Matchbox-Autos gespielt haben, habe ich eben mit Fleischwürfen und Aufschnittmaschinen hantiert. Das war einfach vorgegeben. Und dann liebte ich dieses Milieu Gastronomie, also alles, was so zwischen Service und Küche am sogenannten Küchenpass ablief. Das war einfach für mich die richtige die richtige Atmosphäre, und daher wollte ich immer nichts anderes werden, bis auf kleine Ausflüchte mal als Koch. Aber ich wusste immer, das wird nicht dabei bleiben. Aber für mich war natürlich auch den Geschmack, den mein Vater schon auf die Teller gebracht hat oder meine Oma, das war einfach, das ist einfach das Ding. Also Gaumendisco ist einfach meine Welt, und deswegen ist es nach wie vor einfach was Wunderschönes, gut essen zu können. Aber gut allein reicht nicht.
Ja, und du hast ja schon erwähnt, deine Oma, man stellt sich so vor, so, ach, da wird so lieb und süß geköchelt. Aber du sagst ja Gastronom, Dynastie, da wird bestimmt auch ein hartes Regiment in der Küche geführt. Das, was man so in den einzelnen Reportagen so sieht, da geht's ja richtig zur Sache. Da muss man knallhart sein, um letztendlich auch liefern zu können.
Die Generation ist natürlich in meiner Generation so ein bisschen dünner geworden, die da schreiend und sozusagen Messer oder Kellen schmeißen oder Pfannen schmeißen durch die Küchenhuschte. Aber die gab es natürlich, die gibt es auch heute teilweise noch. Mein Vater war auch schwerer Choleriker, also da ist ja auch gerne mal eine Pfanne oder auch dem einen oder anderen mal ein Hackebeil hinterher geflogen. Also wirklich, das war kein Spaß. Aber das ist dieser unfassbare Druck an diesem heißen Herd. Und wenn dann noch der Druck eines Unternehmers dazukommt, dann hat der ein oder andere sich eben im Griff oder ist von seinem Naturell eben sehr aufbrausend. Ich bin's nicht. Und deswegen habe ich mich auch sehr häufig tatsächlich so Anfang 20 hinterfragen müssen, ob ich wirklich für die Position geeignet bin, weil ich eben anders gearbeitet habe. Ich habe mit dem großen Wort Warum gearbeitet. Ich habe immer schon den Mitarbeitern erklärt, warum wir Dinge tun. Ich wollte, dass sie die Fragen stellen. Und natürlich bin ich auch zwei, dreimal in meiner Karriere aus der Haut gefahren, aber das hat dann auch gereicht. Ne? Da wussten alle, okay, jetzt hat der Spaß hier ein Loch, aber jetzt müssen wir uns alle zusammenruckeln. Aber da war ich im Anschluss eher über mich selbst sauer, dass ich mich nicht in Fassung hatte, denn Power is nothing without control. Und im Endeffekt geht es darum, sich unter Kontrolle zu halten, weil ja auch dieses Schreien oder dieses laute Sein oder dieses energische ist ja ein Teil der Schwäche. Und deswegen ist es wichtig, dass die Mannschaft sieht, du bist stark, du bist gefestigt, du bist ein Lösungsfinder in harten Zeiten. Und das konnte ich dann eben für mich in einer Welt, die ganz anders war, die eben nur auf Schreien und laut und starken und harten Hierarchien sozusagen sich berufen hat, habe ich es einfach anders gemacht. Und das war auch am Ende das, was vielleicht der gemeinsame Erfolg dann schlussendlich war.
Ja, kurze Episode von mir. Also ich schaue, wenn ich es schaffe, wirklich im ZDF wochentags 14.15 Uhr die Küchenschlacht. Und weißt du, was ich da mache? Das ist meine Zeit zum Essen. Ich sage mal, okay, Intervallfasten nach 14 Uhr, dann nehme ich mir auch was und schaue dazu, was da gekocht wird. Da wird ja über Produkte gesprochen, über die Hochwertigkeit, über Qualität. Aber wir wollen so langsam rüberdriften über das, was du sozusagen jetzt machst. Du warst ja der jüngste Sternekoch Deutschlands. Heute sprichst du ja viel stärker über Ernährung und Gesundheit. Was hat diesen Wandel ausgelöst? Warum hast du gesagt, also ich möchte nicht noch einen Michelin-Stern, sondern ich möchte den Menschen zeigen, dass man mit Ernährung viel erreichen kann?
Naja, ich hatte ja nicht nur einen Michelin-Stern, ich hatte auch eine Currywurstbude. Ich liebe also alles aus jeder Klaviatur oder aus jeder, was hätte ich, mag die Hausmannskost auch und so weiter. Aber man kann sie ja modernisieren. Und ich habe eben mit in der Kochlehre begonnen mit 70-Stunden-Woche und dann habe ich gedacht, okay, schlimmer kann es nicht kommen, und es wurde immer schlimmer. Und Anfang 20 hatte ich eigene sozusagen Gebrechen, körperliche, und dann muss man sich schon mal hinterfragen, wie kann das sein? Und da ich eben zwar zu vielen Ärzten gegangen bin, aber nie darauf gehört habe, was sie mir dann sozusagen oder das umgesetzt habe, was auf den Rezepten stand, habe ich dann irgendwann, Gott sei Dank, den Weg in die Ernährung gefunden, tatsächlich auch mit einem langen Gespräch mit Müll, also Dr. Müller-Wohlfahrt. Der war so ein Schlüsselmoment auch nochmal. Das heißt, ich hatte viele Schmerzen, ich hatte Allergien, Entzündungen, ich war ein wandelnder Entzündungsherd, keine Frage warum. Das war natürlich dann auch Mitte 30 noch so, weil ich einfach Raubbau betrieben habe. Ja, das, was wir im Fußball sehen, das sind anderthalb Stunden, vielleicht auch mal länger in der Verlängerung, aber da spielt man in der Regel einmal bis zweimal die Woche, ja, und dann wird regeneriert, ja. Und Sterneküche war eben Teildienst. Das hieß für mich sowieso nicht, sondern für Mitarbeiter. Das hieß morgens anfangen, nachts aufhören und dann mit seiner Mannschaft, damit die Stimmung dann auch irgendwie gehalten wird, trinkt man dann eher noch Bier oder Gin Tonic statt irgendwie einen Vitamincocktail. So, und das hat dazu geführt, dass ich dann, wie gesagt, dann auch von Pontius zu Pilatus, von Heilern bis zu wem auch immer gelaufen bin und keiner hat mir diese Lösung gebracht. Und in diesem Gespräch mit dem Müller-Wohlfahrt war es tatsächlich so, dass er auch nichts gefunden hat. Und das hatte mich dann schon verwundert. Ich war da ein paar Stunden in seiner Mühle. Und dann haben wir aber gesprochen. Er hat gesagt, erzähl mal über dein Leben. Und dann hat er gesagt, ja, also Wasser, Wasser, Wasser trinken und mal einfach Rotwein und Bier weglassen. Das habe ich gemacht. Und dann ging es meinem linken Fuß deutlich besser. Und das hat bei mir sowas ausgelöst, dass ich alle bis dahin irgendwie greifbaren Ernährungsratgeber, Wissenschaftler, Bücher, jede Spur verfolgt habe. Da begann der wirklich spannendste Krimi in meinem Leben, weil ich am eigenen Körper festgestellt habe, was und wie mächtig diese Ernährung ist. Und das konnte ich dann einige Jahre später oder ja fast 10 Jahre später, gar nicht ganz 10 Jahre später, mein Wissen an natürlich jungen Menschen, wie ich es damals eben auch war, als ich den Stern erkocht habe, um die 20, ausprobieren, die im Topsport unterwegs sind. Und das war natürlich mein Reallabor, das muss man einfach sagen. Die Nationalmannschaft war mein Reallabor. Ich konnte eben in meinem damaligen Restaurant Oliver Bierhoff initial begeistern für das, wie ich denke, wie ich Gerichte und wie ich Essen denke. Und so kam ich dann zum DFB und dort konnte ich eben dann umsetzen, was ich an mir schon getestet habe und das mit, ich denke, großem Erfolg.
Thema Glaubwürdigkeit spielt ja auch immer eine große Rolle. Bei dir glaubt man das. Zum einen bist du ja Sternekoch. Du hast bewiesen, dass du kochen kannst, dass du mit den Produkten, da haben wir es ja wieder, umgehen kannst. Aber auch am eigenen Körper erfahren hast, was passieren kann, wenn man sich nicht richtig ernährt. Und jetzt hast du ja natürlich sehr viel Wissen angeeignet und darüber auch noch eigene Studien angestellt. Also eine bessere Grundlage gibt es ja eigentlich gar nicht, oder?
Ja, man lernt nie aus. Also das ist mein, ich stehe jeden Tag auf und habe ein sehr großes Radar. Das muss man sowieso als Koch schon mal lernen. Ne? Also als Kind schon, wenn ich mit dem Vater auf den Großmarkt gefahren bin, wo sind die schönsten Fische, die frischesten Kräuter und so weiter. Das heißt, du lernst ein Radar. In der Küche musst du das auch. Ne? Wenn du dich umdrehst, dann musst du hinten die Pfanne brutscheln hören und so weiter. Das heißt, ich habe ein sehr gutes Radar und das bleibt auch an. Das heißt, ich suche immer nach dem, wie wir Lösungen in den Markt schaffen. Und so bin ich dann auch an das aktuelle Unternehmen oder Startup Nutriomix gekommen, weil ich mir schon immer die Frage gestellt habe, wie können wir das Wissen, was ich habe, was ich mir aufgebaut habe und viele andere auch, wie können wir dieses Wissen konservieren, wie können wir es vor allen Dingen übersetzen, dass wir Köchen oder auch ganz normalen Endverbrauchern, Menschen ein Tool an die Hand geben können, dass sie sich wieder auf den Genuss konzentrieren können. Ja, und nicht darüber nachdenken, fehlt mir was, habe ich was zu viel. Die meisten denken ja heutzutage eben nur noch in, fehlt mir was und kompensieren dann mit Nahrungsergänzung oder Ähnlichem. Und das ist oft einfach verrückt, weil das, was sie dort ausgeben, reduziert sich dann beim Einkauf der echten Lebensmittel. Und all diese Erfahrungen, die ich gesammelt habe, da war es zwangsläufig und so hatte ich schon eine erste Softwareplattform sozusagen in einem Startup, das ich auch mitbegründet habe, Organic Garden, begonnen, das auch heute noch live ist. Und dort habe ich mit Ernährungswissenschaftlern gearbeitet, um diese Speisen bioverfügbar zu komponieren. Aber trotzdem eben mit dieser kulinarischen Intelligenz, dass sie Menschen schmecken und begeistern. Und so lernte ich dann über einen jungen Mann, der mich einfach ansprach, den Dr. Aziz Kaili kennen, ein Zellforscher, der 30 Jahre nichts anderes gemacht hat, als Zellen zu beforschen. Und der hat am Ende eine Nährstoffmatrix entwickelt, die wir heute in einem Tool einsetzen. Du gibst mir dein Lieblingsrezept und wir generieren daraus sozusagen eine modifizierte Version, wo du deinen Geschmack nicht verändern musst, sondern wo die Proportionen anders sind. Und das ist hochspannend. Das habe ich früher versucht, einfach in meinem Kopf hinzukriegen und natürlich mit den Ernährungswissenschaftlern. Das hat nur so unfassbar lange gedauert. Und da kommt die KI natürlich daher, da kommt die Mathematik, da kommen die Algorithmen und die haben geholfen. Und deswegen halte ich das Radar immer auf. Ich suche die Lösung. Ich weiß, wir sind vor vielen, vielen Jahrzehnten zum Mond geflogen. Deswegen gibt es bei mir dieses gibt's nicht oder geht nicht, ne, das gibt's nicht, so, sondern Geist zeugt Materie. Danach lebe ich und so kommt das dann auch zu mir. Und heute kann ich das Wissen, was ich aufgesammelt habe, eben in diese Plattform mit reinkippen, mein kulinarisches Wissen, und darf heute mit einem Tool arbeiten, das so präzise ist, so wie heute wahrscheinlich im Metallbau eine CNC-Fräse funktioniert oder wie man heute in modernen Schreinereien, da hat ja auch keiner mehr irgendwie kaum noch jemand eine Säge in der Hand, das machen alles Maschinen. So präzise können wir heute echt gute Gerichte strukturieren und das macht groß Spaß, da stehe ich jeden Tag auf, da brenne ich dafür, das ist meine Leidenschaft, aber nicht, weil ich das sozusagen für mich gerne spiele oder ausprobiere, sondern will ich das natürlich in die Welt bringen möchte. Ich möchte einfach Menschen das nicht zumuten müssen, diese 20 Jahre, die ich vollzogen habe, auch vollziehen zu müssen. Und selbst dann endet es ja doch im Alltag und dass die Menschen dann doch ein Gemüsefach haben, das so groß ist, wo vielleicht ein paar Schuhe reinpassen, aber kein Weißkraut. Das heißt also, wir brauchen bessere Ernährung, Clean Convenience, fertig aufbereitet und natürlich auch Rezepte oder Kochtools, sei es der Thermomix, wurde ich auch oft für gefragt, warum steht das Ding bei dir, Stromberg, meine Frau möchte so ein Ding. Das ist alles gut. Wichtig ist am Ende des Tages, wie kriegen wir den bestmöglichen Nährstoffmix auf den Teller, sodass er uns schmeckt und dass es wiederholbar ist und dass wir es gerne wiederholen. Und dann haben wir eine Lösung geschaffen, daran arbeite ich, da stehe ich jeden Tag für auf und habe eben ja, sehr, sehr viel Wissen und bin überzeugt davon, dass wir diese Lösung auch bald in den Markt sehen werden.
Ja, wir werden gleich tiefer einsteigen in Nutriomix und da mehr erfahren. Aber kommen wir nochmal zu dem Thema, du sagtest ja mit guten Lebensmitteln. Viele meinen immer noch, wenn sie was essen, haben sie noch ein Lebensmittel zu sich genommen. Ich glaube, das ist ein Irrtum.
Naja, ich unterscheide und ich habe sehr früh unterschieden zwischen Nahrungsmitteln und Lebensmitteln. Ne? Also das eine nährt dich, das ist vielleicht tatsächlich einfach etwas, was dich oder nicht mal nährt, sondern was dich nährt und sättigt. Das andere ist ein Lebensmittel, also echte Energiespender. Und jetzt ist die Natur, die lebt es uns ja vor, ist ein perfektes Ökosystem. Das heißt also, ein Lebensmittel beziehungsweise kein Lebensmittel in der ganzen Welt hat irgendwie alle Nährstoffe in sich, die der Mensch braucht. Das heißt, wir müssen kombinieren, wir müssen das sauber aufarbeiten. Wichtig ist aber, und da geht es bei mir los, ich denke von der Bodenkultur bis in die Zelle. Früher habe ich gesagt Stoffwechselkreislauf, heute die Zelle, weil der Zellforscher einen Lack of Knowledge bei mir sozusagen ergänzt hat oder eben geschlossen hat. Und das ist mir wichtig. Das heißt also, wo ein nährstoffarmer Boden ist, was soll dabei rauskommen? Wir kennen das zu Hause vom Blumentopf. Ne, wenn ich die Blume nicht regelmäßig mit Dünger versorge, dann lässt sie den Kopf hängen. Ne? Und das ist ja nichts anderes. Daher geht es mir tatsächlich um Lebensmittel, um gute Lebensmittel und die Kombination daraus. Und das bedingt eben auch einen guten, so naturnahen Anbau wie möglich. Ich will jetzt nicht das Wort Bio in den Mund nehmen, aber im Endeffekt muss man es ja. Aber wenn du natürlich einen eigenen Garten oder sozusagen Balkongewächshaus hast oder was auch immer, dann kannst du das so tun. Da ist kein Bio-Siegel drauf, da weißt du, was du tust. Und wenn dort eben ein Boden lebt, dann lebt auch dieses Lebensmittel. Und das kann man tatsächlich auch gibt es andere Forschungszweige, das kann man sogar physikalisch messen.
Ja, du hast auch den Thermomix angesprochen. Ich bin totaler Fan seit 6 Jahren. Wir machen das und am Wochenende kam wieder Besuch. Und das ist schon, wenn der Besuch sagt, oh, habt ihr das Brot selbst gemacht? Naja, Mensch, wir haben das hier mit dem Thermomix angerührt. Ach so, na dann. Da sage ich, Moment mal, wieso, ach so, na dann, das ist doch die besten Zutaten. Also Köche haben sich Gedanken gemacht über das Rezept. Wir haben das gemacht mit den freien, mit den gesunden Zutaten, dieses wunderschöne Birnenbrot hier gestaltet. Und dann natürlich dann in den Garten gegangen, habe ich auch so eine Jochelbeere geholt, um die natürlich dann noch zum Brot zu legen. Das macht doch Spaß letztendlich. Ne? Also die sind nicht nur bewusst und du musst, sondern bewusst du willst gesund dich ernähren. Ist das vielleicht so der Door-Opener hin zum besseren Leben?
Ja, ich glaube, es sind viele Faktoren, warum wir da nicht hinkommen. Klar ist das der Door-Opener. Du brauchst diese intrinsische Motivation. Und wie kommt die? Die kommt ja nur durch Unbegeisterung auf dem Gaumen. Also die kommt ja quasi unter dem Körperbewusstsein. Ne? Also wenn dir was gut tut. Ne? Wir kennen das als ich sozusagen gesagt habe, ich kann die elterliche Gastronomie so nicht übernehmen, also einen Teil davon, weil dort ging es eher darum, in den sozusagen 90er Jahren, dass das Schnitzel im Bestfall über den Tellerrand hängt und man ganz so satt ist, dass man danach einen Renni braucht, der den Magen aufräumt und dann noch 12 Linie an der Aquavit drauf. Ja, und dann war man so richtig voll und überfressen. Ja, und man hat sich schlecht gefühlt. Das kann doch nicht die Welt sein. Das ist natürlich für jemanden, der mal eine Hungersnot erlebt hat, sicher für den irgendwie ein großes Fest. Aber für Menschen, die heute leistungsfähig bleiben müssen und wollen und gesund bleiben wollen, da ist das natürlich nichts so. Nichtsdestotrotz brauchst du aber diesen Geschmack. Das heißt also, wir müssen immer über den Genuss kommen, können aber dann eben diese Gerichte anpassen. Und daher ist es ganz wichtig, welches Tool auch immer es ist, welches Nudging es immer ist, welcher Spaß es immer ist, mit anderen zu teilen, einen Thermomix zu haben oder andere Geräte, sich tolle Messer zu kaufen, die bringen immer nur was, wenn sie nicht im Regal schlummern, sondern wenn man sie einsetzt. Das heißt, ein gutes Messer, ein gutes Brett, eine gute Küche macht noch keine gute Ernährung. Am Ende des Tages ist es genau das, was ich dann auch gespürt habe nach vielen, vielen Jahren, 350 plus Tage im Jahr arbeiten, lange Arbeitstage. Ich habe den DFB an den Hut gehängt damals, an den Nagel gehängt und dann hatte ich 100 Tage zur Verfügung. Also hatte ich mal das normale Leben eines normalen Menschen mit 230, 250 Arbeitstagen und habe gesagt, so jetzt setze ich das natürlich alles zu Hause um, was ich da weiß. Und dann gehst du an den Kühlschrank und siehst dieses kleine jämmerliche Gemüsefach und siehst da drin die Karotten und wenn du eben mit Hunger losgehst, dann ist in deinem Unterbewusstsein natürlich schälen, also waschen, schälen, schneiden, schnippeln, kochen und so weiter. Vergiss es. Du hast schon wieder ein Wurstbrot auf der Hand, ja, also Metapher, aber dann ist es so. Das heißt, diese Stolperfallen, die müssen raus aus dem Leben. Wir brauchen viel mehr Warenkorb-Idee, also was kommt in unseren Warenkorb hinein, wie schaffe ich es, sozusagen diese, ne, ich habe einen ganzen Tag hier Podcast oder Meeting-Marathon, dann habe ich Hunger, dann muss es schnell gehen. Was ist dann meine Lösung? Das sind Themen, darüber mache ich mir viele Gedanken und versuche, Systeme zu entwickeln und weiterzuentwickeln, um Menschen Lösungen zu bieten. Am Endeffekt ist es genau das. Das Lebensmittel muss rein und wir reden heute natürlich auch wieder über Convenience und der Verarbeitungsgrad. Auch das ist natürlich ein wichtiges Thema. Aber ich gehe da immer ganz einfach ran, wenn jemand die Linsensuppe meiner Großmutter, ne, genauso sozusagen in einem großen Topf kocht und der macht das statt meine Großmutter zwei Tage zuvor, weil sie nach zwei Tagen einfach besser schmeckt und der macht das ein paar Monate oder ein paar Wochen zuvor. Monate ist vielleicht oft zu viel, aber als Konserve geht es auch. Oder friert das ein. Warum soll das schlecht sein? Wir müssen genau hinschauen, darum geht's, das tue ich. Ja, und versuchen nicht immer die Punkte zu finden, warum wir uns nicht verändern, sondern die Räume zu finden, in denen wir uns verändern können. Und das ist meine Aufgabe. Dafür brenne ich jeden Tag und habe meine Räume identifiziert und optimiere die einfach da, wo es geht und versuche, viele Menschen mitzunehmen und umzubegeistern für diese Idee. Und es gibt für jeden Topf wie ein Deckel und der eine macht Meal Prep und der andere kauft sich saubere Konserven oder für die Reise bereitet sich vor, was immer es ist. Das muss man organisieren, wie jede Reise, wie jedes Arbeitsleben, wie alles andere auch.
Also wir können ja die Werbetrommel weiterrühren. Ich habe so also ein Steffen-Hensler-Messer und das ziehe ich natürlich auf der Zielgerade gern durch mein wunderschön gebratenes Steak und freue mich, wenn ich dann da so eine schönen australischen Salzflocken darüber schmeißen kann und sage, da sind wir wieder beim Thema Genuss. Holger, viele Menschen wissen zwar, was gesund wäre und setzen es trotzdem nicht um. Warum scheitert es so oft an der Umsetzung?
Vielleicht noch einen Sprung zurück. Vor 20 Jahren habe ich immer gesagt, wir haben zu wenig Wissen. Ne? Durch das Internet und all diese Möglichkeiten haben wir jetzt viel zu viel Wissen. Es ist nicht kuratiert oder selten kuratiert. Wir brauchen in Deutschland ein Ernährungslehre-Fach für jeden Menschen, der da heranwächst und im Bestfall in jeder Volkshochschule Deutschland auch Ernährungslehre noch für betagtere Menschen und so weiter. Also wir brauchen dieses Wissen. Aber es braucht Thinktanks, die dann auch klare Empfehlungen rausgeben. Auch das gibt es alles, aber es sind überall viel zu viele Informationen gerade und keiner kuratiert. Wieso bringen wir dieses Wissen nicht auf unseren Teller? Das ist eben dieses Thema Organisation. Also ich muss mich, ich habe früher mal gesagt, beschäftige dich zwei Minuten am Tag mit deiner Ernährung. Also wenn du dir morgens ein Wurstbrot machst, dreh doch einfach die Verpackung um oder was auch immer, wo was draufsteht und lies das statt die Tageszeitung. Oder statt die hundertste, wie heißen die ganzen Messages, die da reinkommen. Ja, das ist doch relevant. Du isst dieses Produkt vielleicht jeden Tag oder dreimal die Woche. Also ist das doch wichtiger als jetzt der Witterbericht, weil du kannst eh nichts dagegen tun. Also Long Run schon, aber jetzt heute und morgen kannst du am Wetter nichts verändern. Du kannst dir nur einen Regenschirm mitnehmen. So, also nimm doch deinen Regenschirm mit und sag einfach, hey, wenn ich die Wurst so oft esse, was ist da alles drin? Das kann ja nicht gut sein. Also suchst du ein neues Produkt. Du suchst vielleicht genau dasselbe Produkt, also was immer es ist, die Salami oder der Käse, und suchst die bessere Alternative. Damit fängt das Ganze einfach mal an. Und dann schreibst du einfach mal auf, wer bist du, was machst du? Bist du ein Couch-Potato, läufst du Marathon, wie viele Stunden arbeitest du, wo arbeitest du, wie schläfst du? Einfach eine Skizze, wie dein Alltag aussieht. So, und dann entstehen dort Räume. Und diese Räume kannst du dann für die Organisation deiner Ernährung planen. Und da geht es nicht darum, dass ich, und da bin ich anders als viele andere, die auch wie Slow Food, den ich auch anhänge, die ich unterstütze. Aber für mich muss nicht jeder Mensch kochen können, sondern jeder Mensch muss aber in der Lage sein, seine ihm zuträgliche, energiefördernde Ernährung sich zu organisieren. Das heißt, das kann ein Fertiggericht sein, das kann selbst gekocht sein, das kann vom Nachbarin gekocht sein. Finde Lösungen, wie du deinen Alltag in den Griff kriegst. Und das ist kein Hexenwerk. Dafür muss man nicht kochen können, ja, dafür muss man nur organisieren können. Und wer das nicht kann, der sucht sich vielleicht irgendwie einen Partner oder jemand aus seinem Umkreis, der das kann. Und dann spricht man mal nicht über Politik oder über Verbrenner oder was weiß ich, was gerade alles da so draußen ist, sondern über das, was man wirklich beeinflussen kann, sofort, ne? Und zwar die Ernährung. Und du wirst mit deiner Ernährung, kannst du dich sofort am Naturschutz beteiligen, du kannst sofort Dinge verändern und umsetzen, du kannst sofort für dich was tun. Und deswegen ist viel wichtiger, darüber zu sprechen und vielleicht auch sowas wie Walk and Talks, dich mit jemandem zu treffen, der da ein bisschen mehr Organisations- oder Ernährungswissen hat. Ja, und dann gehst du mit dem mal spazieren und ihr redet darüber, Lösungen zu finden. Und dann hört das Ganze auf. Aber wenn wir immer nur natürlich die nächsten Social-Media-Bilder da sehen, dann wird sich unser Kopf auch verändern, unser Unterbewusstsein. Aber ob das jetzt unbedingt auf deine Ernährung passt, das weiß ich nicht.
Ja, und bei so einem Spaziergang entdeckt man vielleicht ein schönes Kraut, vielleicht so Bärlauch oder irgendwas anderes, was vielleicht dann in die Suppe gut passen könnte. Lieber Holger, circa die Hälfte unserer Zeit ist vorbei und wir machen hier so einen kleinen Break, eine kleine Pause, in der wir uns auch über kleine Köstlichkeiten vielleicht austauschen können. Denn jetzt kommen 5 Halbsätze, die du dann bitte kurz, spontan, knackig und gern mit einer Prise, jetzt sind wir wieder beim Kochen, Humor vollenden kannst. Bereit? Dann können wir nämlich jetzt loslegen und unser Süppchen kochen. Meine Halbsätze an dich. Als Koch habe ich gelernt, dass
Essen alles ändert.
Wenn Qualität wirklich zählt, dann
dann solltest du es zu deiner Priorität machen.
Für gute Ergebnisse braucht es oft
Menschenverstand.
Was mich an guten Ideen begeistert, ist
wenn jemand diese Ideen dann auch tatsächlich in die Umsetzung führt.
Genau, lass uns drüber reden. Wir kochen mal Schönes irgendwann. Und noch ein, ich glaube, dass man mit Anspruch und Leidenschaft
sehr viel erreichen kann.
Ja, sehr schön. Du hast so einen schönen Begriff geprägt, Umbegeisterung. Was genau bedeutet das und warum funktioniert Begeisterung besser als Verzicht?
Ja, Verzicht möchte ja keiner. Die so alt sind wie wir, die kennen das. Vor etwa 40 Jahren, würde ich sagen, sollte man ja weniger Fett essen. Ne? Dann wurde auch die tierischen Fette in Frage gestellt. Dann hat man die Margarine erfunden, Schweine wurden mager gezüchtet und so weiter. Dann hat man das 20 Jahre diese magere Sau durchs Dorf getrieben und dann sollten wir auf einmal alle keine Kohlenhydrate mehr essen. Also die sollen uns jetzt umbringen, das liebgewonnene Brot und die tolle Pasta aus Italien und auch die Kartoffeln, alles nix. Und dann hat man erkannt, die Marketing und die Foodindustrie, Verzicht ist doof, Reduktion ist doof. Ja, ist also Reduktion ist in dem Fall kein Gewinn, sondern wir müssen jetzt den Menschen was geben. Und seitdem ist Proteinaddition ganz modern. Ja? Das heißt, Menschen sehen wir ja auch, ne, wenn Onkel Habeck uns die Heizung aus dem Keller reißen will, obwohl wir vielleicht gar keine Heizung haben, die er da rausreißen kann oder die völlig intakt ist, aber Menschen mögen das, den Gedanken daran nicht. Also ist es wichtig, das umzudrehen in Begeisterung. Und für mich geht das immer über den Gaumen, ja, weil wir, wenn es bei mir früher so war, dass mir irgendwelche Lieferanten, Verkäufer Geschichten erzählt hat, ellenlang, dann habe ich immer gesagt, stell's auf den Tisch, ich muss es probieren. Ja, also und dazu sollten wir zumindest offen bleiben, offen sein, dass man es ausprobiert. Also setz dich in ein E-Auto, fahr damit und dann kannst du losblögen oder es gut finden. Probiere etwas. Ich habe Tofu probiert vor 30 Jahren. Dann habe ich auch gesagt, also sorry, aber wenn ich damit jetzt kochen soll, dann höre ich lieber auf. Oder wenn ich das jetzt nur noch essen soll, dann werde ich lieber sterben. Das war ein Prototyp. Ne? Das war ein Anfang. Ja? Und man entwickelt sich ja weiter. Also das heißt, probieren, offen sein und dann eben eine Meinung auch mal verändern. Und das gibt uns den Raum, auch Dinge neu zu überdenken. Das ist für mich Unbegeisterung. Unbegeisterung ist, Menschen mitzunehmen und nicht über, wie gesagt, über Verzicht zu sprechen, sondern über eine andere Art und Weise. Wir haben ja früher auch immer anders gegessen. Heute isst man alles gemischt in der Bowl. Früher hat man alles ordnungsgemäß nebeneinander gelegt. Und dann gab es die Vorsuppe. Früher gab es noch Vorsuppe oder ein kleines Salatschälchen daneben. Wer macht das denn heute noch? Kaum noch jemand. So. Und wenn es noch viele machen, ist auch okay. Aber wir haben uns ja verändert. Das heißt, Veränderung ist Teil des Lebens. Und entweder geht man eben damit, ja, man geht eben mit der Zukunft, oder man bleibt halt irgendwo stehen und das wäre schade. Und ich habe das Gefühl, dass viel zu viele Menschen in Deutschland irgendwie den Rückwärtsgang eingelegt haben oder stehen bleiben wollen, festhalten wollen an guten alten Zeiten. Weiß nicht, meine Zeiten sind immer besser geworden, weil ich vermutlich so begeisterungsfähig bin.
Ja, ist vielleicht auch eine Typfrage, kann durchaus sein. Genau. Ich bin immer neugierig von Hause aus und deswegen fahre ich seit ein paar Wochen einen Tesla und habe mir gesagt, ich sei jetzt volle Pulle elektrisch voraus und minimalistisch, dieses Y-Modell, kann man auch eine Werbung machen, aus meinem Heimatland Brandenburg, hier produziert vor der Haustür, also besser geht's gar nicht. Du wirst kaum glauben, ich weiß sogar, wer von diesen vielen Mitarbeitern meine Sitze eingebaut hat. Völlig verrückt. Aber kommen wir nochmal wieder zurück zur Ernährung. Welche konkreten Hebel haben aus deiner Sicht den größten Einfluss auf Energie, Leistungsfähigkeit und Fokus im Alltag? Das ist ja, was die Unternehmer brauchen.
Natürlich muss man einfach mal sagen, also man braucht schon so ein bisschen eine Selbstdiagnose. Wer bin ich? Aber was trägt uns wirklich weit? Ne? Und ohne da jetzt tief einsteigen zu müssen, und dass sich Menschen mit Makro- und Mikronährstoffen auseinandersetzen, ist erstmal ein Körpergefühl zurückzugewinnen. Ja, das heißt also, wenn ich ein Tagebuch verschreiben darf, dann kostet das erstmal nichts. Das kann man auf seinem Smartphone machen oder im Notizblock. Isst doch mal einfach abends nur eine Pasta mit Olivenöl und vielleicht Parmesankäse. So. Und dann spürst du mal, wie du schläfst. Also du spürst dich am nächsten Tag nach dem Aufstehen, guckst mal, wie du geschlafen hast. Und übernächsten Tag machst du mit dem Gemüseteller und am dritten Tag machst du es vielleicht mit dem Steak, das du gerade erwähnt hast. Und dann schaust du einfach mal, gibt es da Veränderungen? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz, ganz viele Menschen, also überwiegende Teil, eine deutliche Veränderung spüren wird. Ja, und wenn du die spürst, ist das die Initialzündung zu dem, du willst einfach mehr wissen. So, und dann gibt es eben das Thema, dass jeder Mensch eben zwar zum Beispiel Unverträglichkeiten hat oder Dinge einfach per se nicht mag. Also wir wissen ja, dass Koriandergrün, ne, was so seifig schmeckt, das ist ja ein Genthema. Also wenn jemand dieses Gen scheinbar nicht hat oder hat oder wie auch immer ausgeprägt ist, dann mag er eben Koriander nicht. Das ist also nicht mal Geschmackssache, das ist genetisch betroffen. Das sind aber nur die kleinen, das ist so ein kleiner Spielraum. So, und der große Spielraum ist eben, dass wir die dann tatsächlich diese Makronährstoffe, Fett, Kohlenhydrate, Eiweiße und eben die Mikronährstoffe balancieren. Das heißt also, wir brauchen einen Mix. Ne? In meinen alten Büchern habe ich gesagt, du sollst bunt essen, du sollst abwechslungsreich essen. So. Und da entsteht bei den meisten Menschen dann schon so ein Chaos im Kopf, weil sie gar nicht das einordnen können. Und da sage ich dann immer, diese 2 Minuten, die du am Tag hast, runterfokussieren und einfach mal aufschreiben, was du denn alles isst und so eine kleine Matrix daraus bauen. Heute musst du das nicht mal mehr aufzeichnen oder aufzeichnen. Du kannst auch in deinen persönlichen Assistenten der KI sprechen, was du da alles isst und sagst einfach, schau mal, wie bunt und ausgewogen ich esse. So, und dann fängt man an, dort eben sein Ernährungsleben in die Hand zu nehmen. Und deswegen ist es so entscheidend, dass dass das Individuum mitmacht. Also ich kann als Ernährungscoach bei der Nationalmannschaft, kann ich auch nichts ausrichten, wenn das Gegenüber nicht mit mir spricht, keine Rückkopplung gibt. So, und als erstes macht man das mal mit sich und dann macht man das wiederum irgendwann mit Menschen wie mir oder mit der Nachbarin, die Ernährungswissenschaft studiert hat oder wer auch immer, aber immer nur wieder Rückkopplung mit mir selber. Und dann gibt es natürlich das, was mich so begeistert, wenn man diesen ganzen Weg abkürzen will. Das ist eben das, was wir mit Nutriumix geschaffen haben, aus der Zellforschung ca. 60 Makro- und Mikronährstoffe sozusagen zu balancieren. Und du gibst dein Lieblingsgericht, wir stecken es in den Rechner oder wir geben die Rezepte vor nach deinem Gusto. Und da sind für die Zellen die optimalen Nährstoffe enthalten. Und das sind die Lösungen, weil nicht jeder möchte sich da die ganze Zeit damit beschäftigen. Aber ich finde, dass es so wichtig ist, denn ich kann nur sagen, und das ist das, was die amerikanischen Fitnesstrainer bei der Mannschaft immer wieder bestätigt haben, das sind 30%, die du mindestens hast. Und jeder, der mal Heilfasten war, du intermittierst ja, wie ich gehört habe, der weiß, wenn du mal Heilfasten gehst, am 4., 5. Tag kam ich an den Punkt, dass ich sage, ich möchte nie wieder was essen. Ich habe noch nie so viel Power gehabt. Ich habe mich noch nie so leicht gefühlt. Ich habe noch nie so gut geschlafen. Und dann weißt du erstmal, wie viel Ernährung und der Stoffwechsel an PS von dir brauchen. Ja? Also wie viel Energie das frisst. Ja? Und am Ende des Tages ist es dann die Mixtur aus dem Selbstverständnis. Also wer bin ich? Aufschreiben. Ne, dann werden Ideen schon zur Materie aufschreiben, wer bin ich, ne, was mache ich und was will ich optimieren. Ja, und dann kommen dahinter die ersten Gerichte so, oder die ersten Zutaten. Und daraus entsteht dann einfach die Lösung, ja, mit natürlich den Themen, bin ich immer am selben Ort, bin ich viel auf Reise und so weiter und so weiter. Ja, aber das ist jetzt kein Hexenwerk. Natürlich diese präzise Ernährung, die kann man optimieren nochmal mit Spezialisten. Aber ich muss jetzt nicht einen ausgewiesenen Fitnesstrainer nehmen, hochdekoriert, um dass der mir dann sagt, hey, wäre gut, wenn du mal dreimal am Tag um den Block spazieren gehst beim Telefonieren, weil du kannst dabei auch laufen, du kannst zwei Dinge auf einmal tun.
Ja, ich habe am Wochenende übrigens das erste Mal Falafel probiert und wenn man so einen Falafelteig da nimmt und den die ersten in der Pfanne, dann sehen die ein bisschen komisch aus. Die zweiten aber durchs Probieren, die sahen schon perfekt aus und die haben geschmeckt wie verrückt. Ich war zum einen natürlich begeistert von meiner Bratkunst und darüber hinaus natürlich auch, was mir wieder der berühmte Mixte alles gebastelt hat an Teig. Du bist ja auch ein Unternehmer, so ein Waschechter und kannst aus eigener Erfahrung sprechen. Welche Rolle spielt Ernährung für unternehmerischen Erfolg und mentale Klarheit, gerade bei Führungskräften?
Ja, ganz klar. Also wir kennen ja die Wortbildung Brain Food. Also wir können natürlich mit Ernährung, aber auch schon, es geht ja mit dem Trinken los, können wir ganz, ganz viel bestimmen. Ja? Also wenn jemand eher aufbrausend ist oder nervös, dann solltest du nicht die 15. Tasse Kaffee trinken, nur weil der Automat so schön glänzt und es so toll ist, da auf die Taste zu drücken. Dann brauchst du ein anderes Spielgerät. So. Aber natürlich ist das etwas, wir brauchen in den Pausen oder vorbereitend auf starke Meetings oder auf Reiseintervalle müssen wir uns organisieren. Und das ist auch nicht, also ich bin früher viel in Büros gegangen, dann habe ich immer kritisiert, so war das auch damals beim DFB übrigens, da habe ich gesagt, was steht denn da alles auf dem Tisch? Ne? Da stehen dann auch die dänischen Kekse oder was auch immer in der Dose, so kannten wir das ja früher in den 80er, 90er Jahren, hatten ja alle diese komischen Teekekse da auf dem Tisch und dann gab es noch Gummibärchen dazu und dann kamen diese ganzen Mini-Mars und Snickers, tralala, so und alles war im Überfluss da. Jeder griff rein, klar, und das hat sich so ein bisschen schon gewandelt und jetzt stehen da kiloweise Nüsse. Also Nüsse sind per se die bessere Alternative, aber eben auch nur in Maßen. Also wir müssen es lernen, da die Balance zu finden. Ja, und darum geht es. Also was man uneingeschränkt essen kann, und das ist eben die schwierige Hürde auch in dem Büro, ist Gemüse. Ja, also wir können, also was, das kann ich uneingeschränkt empfehlen, außer du hast eine Unverträglichkeit, ist Gemüse, 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 so viel du kannst, so viel du nur kannst, ja. Und den Rest ist dann nochmal sozusagen, um dich vielleicht nochmal hier zu erfüllen, ja. Aber schlussendlich ist genau das Thema. Brain Food. Wir brauchen natürlich, jetzt können wir wieder anfangen mit Zink und Omega-3 und so weiter. Ich will aber die Menschen sind so einfach. Also ich sage Fleur de Sel oder wie du gerade gesagt hast, dieses Molten Sea Salt oder was immer du da benutzt oder Moray Sea Salt. Das habe ich früher in Hunderten und Tausenden Kochkursen empfohlen und die Menschen haben gar nicht mehr gehört. Also wir waren gemeinsam in der Küche, haben gebrutzelt, ja, und dann haben die gesagt, boah, aber tolles Salz und so. Wie heißt das nochmal? Da hatten die schon ein Smartphone und schon bestellt. Die haben mir gar nicht mehr gefolgt, ja. Und so ist das eben auch, wenn man Mikronährstoffe heute nennt. Du sagst Vitamin K, dann haben die es schon quasi in ihren Warenkorb gelegt, schon abgeschickt. Da habe ich schon bestellt, Stromberg. Super, ja, aber du brauchst aber dazu noch das Vitamin D. Ach so, ja, dann bestelle ich das jetzt auch schnell. So geht es nicht. Also man kann das schon strukturieren, aber da muss man dann wirklich mal anfangen, erstmal zu sagen, ich gehe mal vielleicht zu einem Leistungsdiagnostiker und mach ein Biomarker-Screening oder sowas, ja, wo man einfach mal sagt, ich stelle mal mein Auto, ne, so früher ging man in die Werkstatt, fuhr man in die Werkstatt, dann wurde die Motorhaube aufgemacht, das Auto ist auf die Hebebühne gefahren, heute stecken die einen Laptop an, ja, und dann war es das, ja, und vielleicht ab und zu kommt nochmal die Hebebühne und genauso müssen wir das mit uns auch machen, wir müssen dann wirklich zu Fachleuten gehen oder sollten da hingehen, und wirklich erstmal testen, fehlt mir was, ja? Und dann hast du dieses Tagebuch schon alles aufbereitet, was du schon hast, und dann kannst du das nochmal ergänzen. Und dann gibt es, man kann auch Blutwerte nehmen, aber Blutwerte sind mitunter nicht sehr aussagekräftig, muss man dann irgendwie schon 3 Tage hintereinander machen. Also man kann da heute schon viele Tests machen, die kann man auch von zu Hause machen, einschicken, das ist alles unkompliziert. Aber einfach mal mit sich selber zu beschäftigen, ja, das ist die erste Lösung und nicht, guck mal, wenn du jetzt hier dieses schöne Dry-Age-Fleisch nimmst und dieses Salz und dieses Öl, ich habe das zuhauf gemacht, damit habe ich Menschen total begeistert, ja, aber das ist die eine Seite der Medaille, weil wenn ihnen das dann so gut schmeckt, essen sie das, wenn sie die finanziellen Möglichkeiten haben, zu oft, das macht sie krank und das ist schlecht und deswegen denke ich heute immer alles zusammen. Und ich könnte nichts verkaufen, was nicht Genuss verspricht. Und daher sage ich, es gehört die Balance da rein. Jeder kann schon mal gut vorarbeiten für sich. Und wer es dann ganz genau wissen will, da gibt es dann Lösungen dazu. Und hoffentlich auch irgendwann mal in wirklich guten Fertigkriegen. Wobei, das geht ja jetzt los. Das gibt es auch. Also das kann man schon online sehr, sehr gute Fertiggerichte auch kaufen oder auch im stationären Handel, die clean sind und die man sich in 3 Minuten in jeder Art von Küche oder Büroküche auch warm machen kann. Also es gibt keine tatsächliche Ausrede mehr, dass man es nicht kann, man muss nur irgendwann mal anfangen. Und viele finden einfach diesen Anfang nicht, weil sie in so ein großes schwarzes Loch entweder schauen und sagen, ich weiß dann gar nicht mehr, also mache ich so wie immer, das ist schlecht. Vielleicht ist es auch nicht schlecht, je nachdem, wie man sich immer ernährt hat, aber im Grunde genommen geht es darum, sich ein klares Bild zu machen und dann Lösungen zu entwickeln. Und dabei helfe ich Menschen und wir bei Nutrimix Unternehmen, um Produkte so zu balancieren, dass sie eben für die, die in diesen Speisen keine Unverträglichkeit haben, die diese 57 Nährstoffe und nahezu 60 Parameter optimal für deine Zellen komponiert worden sind.
Aber wie kann man nun Nutriomix in sein Leben einsetzen? Du arbeitest ja an deinem völlig neuen Ansatz. Welches konkrete Problem willst du und dein Team denn da lösen? Und was macht euren Ansatz anders als alle anderen?
Also wir stehen ja noch am Anfang. Wir hatten, oder bevor ich übernommen habe, gab es eine B2C-Strategie. Heute ist es eine B2B-Strategie. Wir wollen Produktherstellern, Lebensmittelherstellern, Fertiggerichtherstellern oder Snackherstellern eine Plattform bieten und Nutriomix als Intelligence Layer nehmen. Das heißt, wenn die Produktentwicklung heute an Linsensuppe oder an Müsli-Riegel denkt, ja, dann denkt sie die eben über diese 60 Parameter hinaus. Ja, und das ist eben völlig neuer Ansatz. Ja, heute Müsli-Riegel, da sagt der eine viel Protein, der nächste sagt, ich biete mehr, ich biete mehr, ich biete mehr, ich hau noch Omega-3 rein und noch 10.000 Einheiten Vitamin D drauf. Was viele Menschen wahrscheinlich nicht wissen, ist, die wissen, dass das gibt, Grenzwerte, aber sie wissen nicht, dass eine Überdosierung sehr schädlich sein kann, sehr, sehr schädlich. Also das ist genauso schädlich, wenn nicht noch schädlicher, als wenn du zu wenig Nährstoffe hast. Und dieses Gap schließen wir. Wir schließen wir geben einem Produktentwickler unser Tool, ja, und genauso wie es Geschmackspairing, Flavorpairing, Datenbanken gibt, ja, die heute auch genutzt werden von großen Unternehmen, die dann gar nicht mehr große Umfragen und nicht 10 Jahre warten müssen, bis sie dann ein Produkt vielleicht mal den Mut oder falls sie den eigenen Mut irgendwann mal aufgebracht haben, ein neues Produkt zu kreieren, sondern sie geben das heute in Datenbanken rein. Da sind 10 oder 100.000 sozusagen digitale Zwillinge von den Konsumenten da draußen und dann sagt die App dir genau, ja, das wird zu hoher Wahrscheinlichkeit im Markt sehr gut ankommen. Und wir sind das Pendant dazu. Wir strukturieren diese Nährstoffe und wissen weisen damit mit dem Nutriomix Balance Score sozusagen die Balance innerhalb dieser 60 Parameter nach. Und das klar, offensichtlich, transparent, da fehlt es dann an nichts.
Wenn du Führungskräften nur 3 sofort umsetzbare Empfehlungen mitgeben dürftest, welche wären das? Also womit könnt ihr denn nach dem gehört Podcast sofort starten?
Also jeden Morgen großes Glas Wasser, stilles Wasser, ungekühlt, ja, also mindestens mal 300 Milliliter. Das muss nicht auf Ex sein, sondern das kann auch in kleinen Schlucken sein. Damit sollte der Tag beginnen. Ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Dann sollte jede Hauptmahlzeit auf Gemüse oder auf pflanzlicher Vielfalt aufbauen. Das ist auch das, was ich in meinen Büchern beschreibe. Das beschreibt auch die Planetary Health Diet. Ja, also das sollte dein Fokus sein, auch wenn du im Restaurant essen gehst. Immer die Gemüse sollten die erstmal den Teller füllen. Ja, und dann kannst du obendrauf dein 2 Scheibchen, 3 Scheibchen von deinem Steak da legen. Und dann eben Mahlzeiten bewusst einplanen, beziehungsweise also statt laufend zu snacken, ja, wie du es ja machst, intermittierendes Fasten, also man sollte immer mindestens mal 5 Stunden Pause und dazwischen gar nichts außer Tee, schwarzen Kaffee oder Wasser nehmen und eben organisieren. Ja, das ist eben dieses bewusst machen heißt dann auch automatisch planen. Ja, das sind die 3 Tipps, die ich unbedingt mitgeben möchte.
Ja, jetzt hast du ja auch eine Currywurst von einem gesprochen. Du hast eine Currywurstbude gehabt. Also ich esse auch hin und wieder mal eine sehr, sehr gerne Currywurst. Gerade hier in Berlin, da gibt es so tolle Currywurstmöglichkeiten, sich das reinzupfeifen. Was würdest du denn empfehlen? Ich weiß nicht, ob es die Currywurst ist, aber wenn man wirklich mal so einen Hänger hat, so einen Energieverlust, sollte man dann wirklich die nächste Currywurstbude anlaufen, sich eine reinpfeifen, sagen, das reicht dann erstmal? Oder was ist dein Tipp, damit man sagt, ey, komm, ich muss meinen Energiehaushalt wieder nach oben fahren. Was soll ich zu mir nehmen?
Also die Currywurst ist ein Leidenschaftsthema. Ja? Es gibt kein Gericht der Welt, das per se ungesund ist. Es gibt hochkalorische Gerichte und wenn du zu viel davon isst, wirst du übergewichtig. Das führt zu Krankheiten und dann gibt es eben unausgewogene Gerichte. Wenn beides zusammenkommen, ist das ein doppelt schlechtes Thema. Wenn du, und das habe ich in meiner Currywurstbude damals eben bewiesen, Menschen sind nicht in ein 12.30 Uhr Koma gefallen. Ich war selber unfassbar viel auf Reisen und ich hatte teilweise auch keine Chance, irgendwas mitzunehmen. Du kannst in jedem Supermarkt finden einen Chicorée, eine Banane, ja, und dann vielleicht noch ein bisschen was Proteiniges dazu, ob das ein hart gekochtes, hier diese bunten Eier sind, die gibt es überall, oder irgendeine Art geräucherten Tofu, wenn du es vegan magst, oder eben auch 3 Scheiben Schinken oder ähnliches, wo am liebsten ohne Pökelsalz und so, aber fang mal damit einfach an. Die Banane und den Chicorée. Banane ist von Haus aus hygienisch verpackt. Da musst du nichts waschen. Beim Chicorée kannst du auch die äußeren Blätter wegmachen. Du brauchst vielleicht maximal ein Taschenmesser, um den letzten Strunk abzuschneiden oder abschneiden zu wollen. Du findest in der Regel auch immer irgendwo ein Handwaschbecken. Aber ich habe den Chicorée einfach so gegessen. Äußeren Blätter weg, rein. Ja, ich habe die Bitterstoffe. Ja, von dem Chicorée, die blockieren erstmal meine Hungergefühle. Ich kriege durch die Banane natürlich erstmal den Zucker, den ich brauche, um die nächste Entscheidung bewusst und richtig zu treffen. Ja, und wenn ich dann noch länger kommen will, dann kann ich noch ein bisschen Protein dazu geben, ob das so ein hart gekochtes Ei. Ich liebe halt einfach so ein Stück Räuchertofu, den esse ich einfach so weg. Ja, und das in Kombination, das habe ich gegessen und ich habe tausende Menschen beobachtet, die in der Bahn saßen mit dem Kopf in ihrer Brötchentüte, ja, und ihrem Starbucks-Becher, ja, und ich war sehr stolz auf mich. Also man kann da schon was finden. Und für die kleinen Tiefen des Tages einfach immer so ein bisschen getrocknete Aprikosen oder Rosinchen, wirklich eine kleine Dose, so wie ein Tablettendöschen, ne? Und vielleicht noch 2-3 Walnüsse rein, und die habe ich immer dabei. Die stecken immer in meiner Laptoptasche. Ja, also ich müsste es sogar auf die Schnelle beweisen können, ne? Hier, das ist so ein kleines Ding, ja.
Ja, sehe ich.
Da sind meine Rosinchen drin, ne? Und so findest du jeder in seinem Haushalt irgendeine alte Dose, ein Döschen, ein Gummiband drum, das hast du immer dabei. Ja, weil wenn erst der Blutzucker unten ist und wenn das erst soweit ist, dann kannst du dir 100.000 Mal vornehmen, du greifst nicht zur Currywurst oder zum Gummibärchen, du wirst es trotzdem tun, versprochen. Und deswegen muss man sich vor sich selber schützen.
Ja, auf den Geschmack gekommen, und zwar auf gesunde Ernährung mit dem Holger. Lieber Holger, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Da war viel Klarheit drin und vor allem die schöne Erkenntnis, dass gutes Essen weit mehr ist als Geschmack, sondern Haltung, Bewusstsein und Begeisterung. Vielen, vielen Dank.
Ich danke und schön die Nase auf im Lebensmittelverkehr.
Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Menschen, für die Ernährung, Gesundheit und Genuss spannend sind. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des Premium Leaders Podcast. Euer Mario Schmidt, der Menschengewinner.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.